erstmal Kaffeepause. Kommt ihr?
Wollt ihr denn tatsächlich Kaffee trinken? Begreift ihr denn gar nichts? Es geht hier um uns, um das, was uns fehlt.
Radio Frei. 96,2.
Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Und damit willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser kleinen Sendung hier auf Radio Frei. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich stand gestern schon mal hier. Ah, stimmt auch. Uli ist im Urlaub. Ich habe mir gedacht, komm, so ein Mittwoch kann ich auch mal ruppen, also zumindest zu halb. Wir machen heute ein bisschen Sonderprogramm, eine Stunde unterdessen. Und dann gebe ich ab an die KollegInnen von SRB, dem Radio in Saalfeld-Rudolstadt-Bad Blankenburg, die einen kleinen Rückblick auf den Länderschwerpunkt Österreich beim diesjährigen Rudolstadt-Festival gewagt haben. Aber bis dahin gehört die erste Stunde uns und ich freue mich, diesmal selbst eine neue Switch-Folge abspielen zu dürfen, in der ich Woche für Woche mit Mirjam und Lukas über Dinge aus dem Alltag sprechen und wie es vielleicht mit einer anderen kommunikativen Haltung laufen könnte. Und wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie sich die Größe des Gehirns evolutionär eigentlich verändert oder wann Babys Musik als Musik wahrnehmen oder was eigentlich bei Menschen im Gehirn da passiert, wo Visuelles verarbeitet wird, die seit Geburt blind sind, dann seid ihr hier auch genau richtig, denn die Wissenschaftsecke von Rhino wird sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Es geht um die Entwicklung des Gehirns in ganz unterschiedlichen Bereichen und ich bedanke mich bei Rhino, dass er mir diese kleine Ecke noch bereitgestellt hat. Ja, und ansonsten habe ich noch ein bisschen Musik. Das wäre sonst zwischendurch auch blöd, weil so still. Und damit ein herzliches Willkommen, guten Morgen, guten Abend oder wo auch immer ihr seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist Radio Frei, die Sendung heißt Unterdessen.
Wie fühle ich mich? Was brauche ich?
Alle Gefühle sind da.
Das ist passiert. So geht's mir damit.
Wenn jemand vor mir steht und mich anbrüllt.
Weiß ich nicht, ich frage.
Breche ich jetzt zusammen?
Sowas.
Und weine.
Es wird verursacht dadurch, dass ein Bedürfnis bei dir erfüllt oder nicht erfüllt ist.
Und jetzt gucken wir einfach, wie wir die Kuh vom Eis kriegen.
Okay.
Switch. Vom Frosch zum Vogel. Wir sind zurück in dieser kleinen Rubrik und ich freue mich, dass Lukas und Miriam hier sind. Hallo.
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 Wir besprechen hier Woche für Woche Situationen aus unserem oder dem Leben von anderen Menschen und schauen, wie es mit gewaltfreier Kommunikation ein bisschen geschmeidiger laufen könnte. Und heute hat uns Miriam wieder was mitgebracht.
Eine Bekannte kam auf mich zu, gerade von einem Termin mit einem gut ausgebildeten Gesprächspartner, so will ich es mal umschreiben, also mit einem Psychologen, und hat sich an diesen Psychologen gewandt, weil da eine Thematik einfach da ist, die immer wieder aufploppt wohl und gerade auch intensiv ist, und erzählte, wie dieses erste Gespräch lief. Und das ging in etwa so, ja, dann habe ich dem erzählt, was mich beschäftigt und wie es mir so geht, und habe auch gemerkt, ich musste die Taschentücher auch nehmen, die da sind. Also mich hat es doll beschäftigt. Und dann höre ich von dem, naja, haben Sie das schon mal über eine HNO abklären lassen? Waren Sie schon mal beim Neurologen? Endokrinologe wäre vielleicht auch noch mal was. Und sie sitzt da und sagt, okay, ja, aber das, was mich bewegt und beschäftigt, hört er ja gerade gar nicht. So. Sondern das waren so die Diagnosen, die sichtbar geworden sind. Ne?
Also eine Tratsche so gegeben und auf die möglichen Diagnosen eingegangen, hat analysiert, statt empathisch zuzuhören, was da
genau
gerade lebendig ist.
Und sie sagte, das war echt, das war irgendwie nicht schön, weil sie dahin gegangen ist in der Hoffnung, dass jemand ihr zuhört und sagt, oder auch, ja, einfach eine Idee gemeinsam entwickelt, was könnte man denn anders machen, und jetzt nicht so sehr auf den Körper guckt, weil kann sie ja selber, ne? Sondern da nochmal andere Aspekte mit einbezieht. Genau, das war so da. Also ist jetzt, glaube ich, eher so ein einseitiges Ding, denn ich vermute, der Psychologe wird weniger ein Problem haben, sondern es ist eher was die Bekannte betrifft, genau.
Oder man kann auch gucken auf der
Seite. Nennen wir sie Paula.
Paula. Man kann auch gucken auf der Seite vom Psychologen, also der Psychologe von Paula, wieso der diese Fragen stellt, wieso der so drauf eingeht, was da in ihm lebendig ist. Wieso der das auf die Art und Weise formuliert. Kann man auch machen.
Ich glaube, wir gucken erstmal zu Paula.
Ja, ist auf jeden Fall besser.
Also als sie mir das so erzählt hat, die Paula, habe ich den Eindruck gehabt, da ist eine Verzweiflung, eine Traurigkeit.
Überrascht auch und so erschrocken wäre ich.
Und auch ein Stück irritiert. Ja, genau, über das, was so kommt.
Vielleicht auch ein Mini verärgert?
Könnte sein, ja.
Weil es vielleicht nicht das Vorherrschende, aber.
Oder könnte auch traurig sein, könnte. Also,
genau, also ich denke, Traurigkeit ist auf jeden Fall auch da.
Da kommt es immer drauf an, wie der Mensch so tickt, ob das eher Richtung Traurigkeit oder eher Richtung Ärger geht.
Und gleichzeitig vielleicht auch so eine Hilflosigkeit.
Also
jetzt noch ein bisschen ausformuliert, so im Sinne von, hey, da traue ich mich jetzt schon und gehe diesen Schritt, gehe los, suche mir professionelle Unterstützung, und dann wird das so abgetan mit, lass dir mal von deinem Hausarzt ein paar Überweisungen geben und geh da mal hin.
Hilflos, ja.
Ja, ja. Genau, was macht sie jetzt? So. Und für mich stand ganz klar im Fokus, die möchte gesehen werden, die möchte gehört werden, verstanden werden mit dem, was er hat.
Ja. Und vermutlich Unterstützung erfahren. Also Unterstützung auf eine andere Art und Weise, als warst du nicht schon mal beim HNO, waren sie nicht schon mal beim HNO-Arzt oder was hat es?
Endokrinologe, hatte sie gesagt, ja, und noch so. Ja.
Und hast du gerade schon Verstehen gesagt? Also,
als Bedürfnis meinst du, möchte verstanden werden?
Ja, also, oder? Also,
ich weiß gar nicht, ob man das schon.
Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich missverstanden fühlt.
Dass sie sich als missverstanden
quasi
erlebt.
Der falscher Auftrag angekommen bei dem Mann, bei dem Psychologen. Dass sie eigentlich eine psychologische Hilfe will und er, dass sie irgendwie sich nicht verstanden fühlt in dem, was sie braucht. Das
genau, und so. Wenn wir es übersetzen, ist ihr da wichtig, verstanden zu werden.
Ne? Ja.
So.
Ja,
also
genau, das meine ich.
Genau, ist hilflos und ratlos, weil sie gern verstanden werden möchte,
ja.
gesehen werden möchte mit dem und ernst genommen werden auch mit dem, was sie da hat. Ne?
So. Ja, das ist wichtig, was der Miriam gerade sagt, gerade im alltäglichen Gebrauch, wenn ich sage, ich fühle mich missverstanden oder in Anführungsstrichen, ich fühle mich nicht verstanden, dann gebe ich für dieses scheinbare Gefühl, was eigentlich ein Gedanke ist, gebe ich die Verantwortung ab. Also man kann es als Täter-Opfer-Gefühl nennen, weil der Psychologe mich nicht versteht, geht es mir so. Aber dass dieses Weil passt nicht, weil sich bei mir Verstehen oder Verständnis nicht erfüllt, geht es mir so. Und statt nicht verstehen oder missverstanden werden, ist es wahrscheinlich eher traurig oder hilflos oder verzweifelt.
Also als Gefühl, ne?
Gefühlsworte. Das sind jetzt nur die Worte, was im Körper lebendig ist. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes.
Ja. Genau.
Da haben wir es wieder, ne? Wer ist schuld an den Gefühlen, die man hat?
Das stimmt. Also wenn wir, genau.
Das kommt uns ja immer mal wieder.
Ja, auch ganz spannend, auch ganz wichtig. Hatten wir ja auch schon immer mal, da war das, was sie hört, möglicherweise Auslöser, ist aber nicht Ursache.
Ne? Können wir das nochmal kurz auseinanderklamüsern?
Auslöser ist das, was jetzt gerade den Schalter umlegt. Will ich es mal sagen. Und ursächlich ist das, was ich an Erfahrungen in meinem Leben gesammelt habe, was dann dazu führt, dass ich den Schalter umlege.
Weil eine andere Person, die da sitzt und das Gleiche von ihm zu hören bekommt, vielleicht sich nicht so getroffen fühlt.
Man kann es vielleicht gleichsetzen mit, eine Frau sitzt an der Kasse, also Kassiererin oder Kassierer, und kassiert und der fünfmal wird gefragt, warum sind jetzt die Preise teurer geworden? Und es kann ja wohl nicht wahr sein. Und sie reagiert immer entspannt. Und dann 6., 7., 8. Mal auch. Und es ist immer entspannt und ruhig. Und beim 10. sagt sie, es geht mir so. Ne? So, und geht dann halt hoch. Dann ist die 10. Person quasi mit dieser Äußerung Auslöser. Ursache ist das, was vorher sich aufgestaut hat, sozusagen. Würdest du das auch so umschreiben?
Na, die Ursache ist das Bedürfnis dahinter, was auch nicht erfüllt ist. Oder was erfüllt ist. Dann ist es ein angenehmes Gefühl. Genau, ja.
Eieiei, das ist wieder ganz schön kompliziert. Ja.
Ist es, also für einen Kopf Auslöser und Ursache auseinander zu dividieren, ist so kompliziert, wenn ich habe es noch nicht komplett verinnerlicht, aber wenn man es verinnerlicht hat, ist es relativ simpel. Also es ist wirklich simpel. Wenn ich Schuld oder wenn ich die Verantwortung abgebe für meine Gefühle, dann verwechsle ich das wieder. Weil ich jemandem die Schuld dafür gebe, dass es mir so geht. Und wenn ich die Verantwortung voll zu mir nehme, dann kann ich selbst entscheiden. Dann habe ich die Freiheit zu wählen, ob ich das so oder so sehe.
Ja.
Und dann ist niemand schuld, wenn ich traurig bin oder wenn ich hilflos bin oder wenn ich fröhlich bin. Das ist einzig und allein meine Verantwortung.
Ich krieg's nicht raus, dass mir da sofort wieder so Beispiele kommen wie, keine Ahnung, jemand verprügelt dich und dann hast du Angst und dann nichts. Und dann quasi die Verantwortung für meine Angst, die ertrage ich selbst.
Das sind extreme Beispiele, ja. Und das ist dann im System drin und das kann man mit Empathie zum Beispiel aus dem System lockern oder sogar rausnehmen. Also, dass das, wenn ich verprügelt worden bin und deswegen Angst habe, weil ich die Person wieder sehe, dann kann man das mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation bearbeiten. Ja, diese Angst, dass sie nicht mehr so mächtig ist, dass sie mich nicht mehr so komplett einnimmt. Weil es Situationen gibt, die sind einfach sehr, sehr schlimm.
Und gleichzeitig ist das auch ein Prozess, da braucht es, gerade bezogen auf so ein Beispiel, braucht es, denke ich, viel, viel Zeit, Geduld und Kraft, sich dem zu widmen.
Ja. No, also und wir reden ja hier meistens auch über andere Beispiele.
Ja, genau. Wollen wir nochmal auf die psychologische Seite Fachexpertise gucken?
Kommen wir noch eine halbe Minute.
Ich habe gerade schon wieder vergessen, wo wir eigentlich waren. Ja, wir
ist
waren
gut,
bei Paula.
Dass ich aufgepasst habe. Ne?
Also der Psychologe, der stellt die Frage, waren Sie schon mal beim HNO-Arzt? Was kann denn dieser Person lebendig sein?
Also ich kann mir vorstellen, dass diese Person ruhig, sortiert, fokussiert ist. Also in ihrer Rolle auch. Der Psychologe in seiner Rolle da eine klare Struktur, Orientierung hat für sich.
Ja.
Auch eine Orientierung, also ein Ziel, wo soll es hingehen heute in dem Gespräch. Und das ist so ein Klarheit schaffen, ne? So
Struktur.
Genau. für sich bewerten, einsortieren. Ne?
Und vielleicht tatsächlich auch sowas wie Hilfsbereitschaft, also dass er ihr schon helfen will grundsätzlich. Gibt es das als Bedürfnis?
So, im Sinne von Unterstützung.
Ja.
Ja.
Also Unterstützung heißt ja nicht ich brauche Unterstützung, sondern ich möchte auch gerne unterstützen, beitragen, wirksam sein.
Das gefällt mir als Bedürfnis wohl, danke. Das ist voll schön straßengrafisch, finde ich. Statt mir geht es um Unterstützung, mir geht es um Hilfsbereitschaft. Ich würde gerne helfen.
Genau, also vermutlich will er sie nicht dumm machen. Was man ja denken könnte. Ne?
Genau, ja. Sondern auch da lösungsorientiert sein. Ne? Das waren sie denn schon mal, haben sie das schon mal probiert und so weiter und so fort. Und das steht ein bisschen im Widerspruch zu diesem Verbindung, Komfort, Lösung.
Und das erlebe ich hin und wieder zwischen Menschen, die sehr lösungsorientiert denken und Menschen, die einfach auf Gefühlsebene sind und denen es wichtig ist, damit gehört zu werden, dass da oft Konflikte sind. Also einfach, weil die eine Person will einfach eine Lösung und darüber nachdenken, was man machen kann. Und die andere Person will einfach nur mit dem gehört und ernst genommen werden, was gerade in ihr lebendig ist. Da vielleicht jemand, der zuhört oder die zuhört, weiß da auch von dem einen oder anderen Konflikt.
Mit Sicherheit. Ist das eine Persönlichkeitsfrage oder ist das auch eine Übelfrage, weil wir einfach nicht, würde ich jetzt mal behaupten, in unserer Kultur nicht gewohnt sind. Also eher diese lösungsorientierten Sachen.
Also ich denke, es ist eine Frage der Übung. Weil wir oft dazu neigen, wir wollen, dass unsere Welt heile ist, dass da keine Probleme da sind, dass alle happy und fröhlich miteinander sind und diesen Schmerz auszuhalten, obwohl klar ist, man hat keine Verantwortung für den Schmerz anderer, so sich dem zu öffnen, zu widmen, dem zuzuhören, das kann herausfordernd sein. Ja. Und oft neigen wir ja dann dazu, helfen zu wollen eben. Wir müssen da jetzt was parat haben. Wir müssen die Person da rausziehen. Wir sind verantwortlich für, sind wir ja nicht. Sondern wir können die Verantwortung ja durchaus beim Gegenüber lassen.
Ja, ich glaube, es ist eine Übelsache und auch eine Persönlichkeitssache. Also ich bin kein Psychologe, ich weiß letztendlich nicht, ich glaube, es ist so.
Das können wir den Psychologen mal fragen.
Können wir. Und dann kommt er so, da waren Sie schon mal beim Arzt. Ja, ich war schon mal beim Arzt. Wie geht's denn eigentlich Paula?
Oh Mann, wir sind leider zeitlich schon am Ende. Ja. Jetzt konnten wir gar nicht nochmal überlegen, was vielleicht für Paula eine Variante gewesen wäre.
Vielleicht ist das schon ganz gut gewesen für Paula.
Ich denke auch.
Ja, ich frage sie mal. No. Bis dann. Tschüss.
Und jetzt kann ich mich bei mir selber bedanken für die Bereitstellung dieser neuen Folge der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Sie ist auch schon bei uns in der Mediathek gelandet. Das heißt, ihr könnt sie nachhören, genauso wie die 122 Folgen, die davor waren. Wir machen das tatsächlich schon eine ganze Weile und ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal fertig sein kann. Wahrscheinlich, wenn wir keine Lust mehr haben. Wenn ihr draußen Lust habt, uns dabei zu unterstützen, indem ihr uns Situationen, Dialoge, Konflikte, irgendwelche solche Sachen zusendet, die wir dann besprechen können, natürlich gerne auch anonymisiert, wie bei Paula, dann macht das. Schreibt uns eine E-Mail an switch@radio-frei.de. Musikalisch gehen wir jetzt nochmal so ein bisschen in das Thema der heutigen Folge, denn dieser Psychologe oder dieser Psychotherapeut, der ist genauso von den gesetzlichen Änderungen betroffen wie viele, viele andere. Ihr habt es bestimmt mitgekommen, der Aufschrei ist relativ groß, weil die geplanten Einschnitte auch relativ groß sind. Wir werden das hier im Programm auch demnächst mal näher aufdröseln, was da eigentlich los ist. Und die Situation jetzt ist ja schon so, dass die Therapieplätze nicht so zahlreich gesät sind, dass alle die Hilfe brauchen, die auch direkt bekommen. Und dass wir definitiv mental uns stärken müssen, ist, glaube ich, keine Frage. Rum wie num. Paul Sears und Yuse Yu haben ein Lied gemacht. Alle meine Freunde haben Depressionen.
Alle meine Freunde haben Depressionen. Why are all my friends so sad? Sie schauen aus dem Fenster und nichts will sich mehr lohnen. Kommen nicht mehr aus dem Bett. Depression, 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 du mieser Hurensohn.
Alle meine Freunde haben Depressionen, schauen aus dem Fenster, nichts will sich mehr lohnen. Alle meine Freunde kommen nicht mehr aus dem Bett, die Wohnung stinkt nach Müll, die Welt ist nicht mehr nett. Alle meine Freunde wollen zur Therapie, aber finden keinen Platz, also nehmen sie Speed. Alle meine Freunde fühlen sich grad nicht so, aber ist ja auch normal, ist ja wirklich grad viel los. Na klar, nichts hat was mit irgendwas zu tun, das ist nicht die Welt, du musst dich einfach nur ausruhen. Na klar, der ganze Scheiß ist nicht das Problem, es ist nur dein Kopf, du musst die Dinge anders sehen. Ich dachte immer, Leiden macht dich deep, Leiden macht Charakter, Struggle macht dich stark, jetzt habt ihr den ganzen Fuck up. Und Leiden macht nur müde, krank und alle Träume klein, schon sind die grauen Augen wieder mal allein.
Therapeutin meinte neulich, es kann deutlicher nicht werden, dass ich aufhören muss, damit mich ständig selber abzuwerten. Yeah. Ihr Diplom in Ehren, doch da stellt sich mir die Frage, was hat sie von einem Stück Scheiße, wie mir anderes erwartet?
Was denn?
Ich glaub, ich werde die Therapie pausieren, um mich voll und ganz auf Hass im Internet zu konzentrieren. Hier, ich muss funktionieren, ich bleibe clean, doch kann ich sehen, wohin ich gehe, denn mein Gesicht klebt auf dem Screen. Ich bin allein, ich greif in meine Tasche tief, swipe über meine kleine Hassmaschine. Reels ziehen vorbei an meiner Iris wie eine Dachlawine. Und mein Schädel gleicht schon einer weichen Apfelsine. Und siehe da, jeder noch so nette Barabend führt am nächsten Morgen gleich zu einem Sozialkater. Hab ich wieder mal zu viel gesagt, ich Versager. Und ich verschwinde im Nix, abracadabra.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Thank you.
So klingt Viva la Vida von Morm, Anut und Jay Patterson. Ein langer Track, aber wir sind heute gemütlich. Ich habe Zeit, von daher kann der hier einfach mal auch Platz finden. Was mittwochs und unterdessen auf Radio Frei auch Platz findet, ist die Wissenschaftsecke. Woche für Woche oder Woche für übernächste Woche klickert sich Reino durch verschiedene Studien und Forschungsergebnisse und packt uns dafür so ein kleines Päckchen von Dingen, wo er denkt, das ist doch mal ganz interessant. Und in der heutigen Ausgabe geht es um Dinge in unserem Gehirn. Wir hören das gleich. Vorher aber noch eine Musik. Die ist nicht ganz so lang wie die von eben, aber nicht minder schön, wenn auch ganz anders. Wir hören Musik von Gustav.
Citizens, dear fellow occupants, dear sisters in brave and dear comrades in arms, we might overcome that we unbalanced life that goes without saying, attempted to follow, yes sir, a straight line, my share of the blame, gotta say I deserve, I believed in their lies, I believed
Shopping malls, we are pre-rendered dolls. Educated for the system, cultivated, liberalized, and ready-made, and Hollywood movie-sized. And we all are invited to that big bingo show. And we dance to the music from all to unknown. And we raise up our hands and we take this for real. But we should not agree to their predicted deal. No,
we
Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Die Wissenschaftsecke befasst sich heute mal wieder mit unserem Hirn, diesem geheimnisvollen und verblüffenden und unglaublich vielfältigen Organ, bei dem wir immer wieder unsicher sind, ob es uns ausmacht
ob wir nur so sind, weil unser Hirn so ist, wie es ist, oder ob wir etwas sind, das über dem Gehirn steht und für das das Gehirn nur ein Denkinstrument ist für die praktischen Fragen des Lebens. Eine der bisher unumstößlichen Annahmen der Forschung bestand darin, dass das Gehirnwachstum Ergebnis einer anhaltenden, gerichteten, natürlichen Selektion war. Dass also größere Gehirne begünstigt waren, weil sie die kognitiven Fähigkeiten verbesserten. Dass gleichzeitig die Größe und Robustheit der Gesichter und der Kiefer abnahmen, führte man auf die zunehmende Nutzung von Werkzeugen zurück, die das Kauen teilweise ersetzten, sodass man hierfür nicht mehr so viel Energie benötigte. Diesen Annahmen sind jetzt die Professoren Mark Hubbe von der University of Tennessee in Knoxville und Harvati vom Senckenberg-Zentrum an der Universität Tübingen nachgegangen. Und sie kommen zu einem anderen Ergebnis. Danach nämlich scheint die allmähliche Vergrößerung des Gehirns und die Verkleinerung des Gesichts nicht das Ergebnis eines stetigen, fortschreitenden Weges hin zur modernen menschlichen Form zu sein. Stattdessen spielten wohl zufällige Veränderungen im Erbgut, stabilisierende Selektion sowie biologische und ökologische Einschränkungen eine wesentlich größere Rolle als bisher angenommen. Hubbe und Harvati analysierten Schädelmessungen von 87 Fossilien der Gattung Homo, von früheren Vertretern bis hin zu Neandertalern sowie frühen und heutigen Populationen von Homo sapiens. Der Datensatz umfasst den Großteil der gut erhaltenen Hominiden-Fossilien aus den vergangenen 2 Millionen Jahren und macht die Untersuchung zu einer der umfassendsten Studien zu den evolutionären Veränderungen innerhalb unserer Gattung. Diese Daten sind dann verglichen worden mit 6 verschiedenen Evolutionsmodellen, um bewerten zu können, welches dieser Modelle die beobachteten Veränderungen von Kopf und Gesicht am besten erklärt. Die Ergebnisse der Studie sprechen dafür, dass bei der Entwicklung des Menschen eine Mischung aus neutraler und begrenzter Evolution eine Rolle spielte. Mit anderen Worten, die Entwicklung ist nicht kontinuierlich und zielgerichtet abgelaufen, sondern schubweise und anlassbedingt. Dadurch ergibt sich als weitere Aufgabe natürlich, einzelne Zeitabschnitte nun genauer zu untersuchen und zu fragen, welche Bedingungen sich dort offenbar verändert haben. Die Forschenden verweisen dabei auf eine Kombination möglicher Faktoren, darunter Entwicklungsbiologie, metabolische und energetische Bedingungen sowie, besonders wichtig, kulturelle Innovation. Professor Hubbe sagt insbesondere dazu, ich zitiere ihn, Kultur wirkt in vielerlei Hinsicht wie ein Puffer. Sie ermöglicht es uns, neue Lebensräume zu nutzen und mehr Ressourcen zu erschließen. Dadurch wird der Druck auf bestimmte Körperstrukturen geringer, weil sie weniger stark an Umweltbedingungen angepasst sein müssen. Auf diese Weise können Phasen verstärkter technologischer und kultureller Innovation schnelle evolutionäre Veränderungen auslösen. Solche Veränderungen waren für die Evolution der Gattung Homo eindeutig von großer Bedeutung, da sie unseren Vorfahren ermöglichten, die ernährungsphysiologischen Anforderungen größerer Gehirne zu bewältigen und die Vorteile höherer kognitiver Fähigkeiten voll auszuschöpfen. Zitat Ende. Das heißt nun aber noch nicht, dass natürliche Selektion für die menschliche Evolution unbedeutend gewesen ist. Harvati resümiert vielmehr so, ich zitiere ihn, unsere Ergebnisse verlagern den Schwerpunkt. Statt zu fragen, warum sich Menschen kontinuierlich in Richtung größerer Gehirne und kleinerer Gesichter entwickelt haben, wäre es sinnvoller zu untersuchen, unter welchen Bedingungen sich menschliche Populationen von bestehenden Einschränkungen lösen und neue Merkmale entwickeln konnten. Dieser Ansatz könnte besonders geeignet sein, um die Evolution unserer Gattung besser zu verstehen. Zitat Ende. Eine ganz besonders spannende Phase der Entwicklung unseres Gehirns ist die Baby- und Kinderphase. Dass in dieser Phase die Gehirnentwicklung besonders dynamisch ist, weiß jeder, der mit Kindern zu tun hatte und hat. Eine Teilfrage davon richtet sich zum Beispiel auf den Zeitpunkt, an dem das Gehirn etwas erkennt und darauf reagiert. Musik zum Beispiel. Wann erkennt unser Gehirn sie und wann reagiert der Körper darauf? Ab wann also fängt er an zu tanzen? Bisher war offen, wie und wann Säuglinge beginnen, gehörte musikalische Reize in spontane Körperbewegungen umzusetzen. Dieser Frage ist jetzt ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Trinh Nguyen und Stefanie Höhl von der Universität Wien und Giacomo Novembre vom italienischen Institut für Technologie nachgegangen. Für die Untersuchung hat das Forschungsteam 79 Säuglingen im Alter von 3, 6 und 12 Monaten Kinderlieder vorgespielt. Und um vergleichen zu können, hörten die Babys zudem rhythmisch und melodisch durchmischte, also geschaffelte, Versionen derselben Lieder sowie Versionen, bei denen die Tonhöhe gezielt verändert wurde. Zeitgleich wurde die Gehirnaktivität mittels Elektroenzephalogramm aufgezeichnet und die Körperbewegungen der Babys über ein markerloses Videotracking-System analysiert. Damit konnten die Reaktionen im Gehirn sowie die Bewegungsmuster der Säuglinge, zum Beispiel Armrudern, Oberkörperwippen oder ähnliches, synchron erfasst und verglichen werden. Der Befund war, bereits bei 3-monatigen Babys reagiert das Gehirn bei strukturierter Musik verstärkt. Die auditive Verarbeitung von Musik beginnt also schon sehr früh in der Entwicklung. Die Bewegungsdaten waren differenzierter. Eine grundlegende Verbindung zwischen Musik und Bewegung war in allen Altersgruppen messbar. Komplexere und strukturierte Bewegungsmuster als Reaktion auf die Musik zeigten sich jedoch erst bei den 12 Monate alten Kleinkindern. Eine koordinierte Synchronisation der Bewegungen mit dem Takt der Musik konnte in keiner der Altersgruppen nachgewiesen werden. Und höhere Töne regten die Bewegungen der Babys in allen Altersgruppen stärker an. Die Studie zeigt, wie das sich entwickelnde Gehirn nach und nach lernt, Musik in spontane Bewegungen mit zunehmender Komplexität zu übersetzen. Was das bedeutet, hat die Studienleiterin Stefanie Höhl von der Universität Wien so formuliert. Ich zitiere sie. Für Eltern, pädagogische Fachkräfte und die frühe Förderung bedeutet das, dass gemeinsames Singen, rhythmisches Wiegen und wiederholte musikalische Routinen bereits im ersten Lebensjahr wertvolle Erfahrungen sein können. Auch dann, wenn Babys noch nicht sichtbar im Takt mitgehen. Musik kann damit als ein früher Interaktionsraum verstanden werden, in dem Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewegung schrittweise miteinander verknüpft werden. Zitat Ende. Dritte Meldung geht der Frage nach, wie sich das Gehirn entwickelt, wenn ein Sinn, für den es eigentlich ausgelegt und vorgesehen ist, gar nicht vorhanden ist. Hierzu haben die Jagiellonen-Universität Krakau und das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig eine Studie durchgeführt, bei der es um die Frage ging, wie sich der fehlende Gesichtssinn auf die Entwicklung des Gehirns auswirkt. Zunächst zur Erinnerung. Grundsätzlich vergrößert sich allein im ersten Jahr die Oberfläche der Großhirnrinde um etwa 3/4. Ihre Dicke nimmt um rund 1/3 zu. Das Gehirn bildet weit mehr Verbindungen zwischen Neuronen, als es tatsächlich benötigt. Im Laufe des Lebens werden häufig genutzte Verbindungen gestärkt, während andere, wenig genutzte, in einem als Pruning bezeichneten Prozess eliminiert werden. Gleichzeitig schreitet ein weiterer Prozess, die Myelinisierung, im gesamten Gehirn voran. Dabei werden die Nervenfasern von einer Fettschicht umhüllt, die ähnlich wie die Isolierung um elektrische Leitungen funktioniert und die Signalübertragung beschleunigt. Dieser Prozess entwickelt sich je nach den Bedürfnissen der einzelnen Hirnregionen unterschiedlich. Sensorische Bereiche wie dem visuellen und auditorischen Kortex, also dem Teil der Großhirnrinde, sind stark myelinisiert, während Neuronen im Frontallappen, der für höhere kognitive Funktionen zuständig ist, weniger Myelin aufweisen. Welche Mechanismen diese Entwicklung genau steuern, wird noch erforscht. Annalena Stroh vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften erklärt ihren Forschungsansatz so. Ich zitiere: Menschen, die von Geburt an blind sind, spielen in diesem Zusammenhang eine besonders wichtige Rolle, da sich ihr Hirn ohne visuelle Reize entwickelt. So lassen sich die Auswirkungen von Sinneserfahrungen auf die Gehirnentwicklung gezielt untersuchen. Zitat Ende. Man weiß, dass der visuelle Kortex, also der für das Sehen zuständige Hirnrindenbereich, bei Menschen, die von Geburt an blind sind, dicker erscheint als der von sehenden Menschen. Die vorherrschende Erklärung dafür lautete, dass Blindheit den Pruning-Prozess stört, sodass überschüssige neuronale Verbindungen im visuellen Kortex zurückbleiben. Diese Annahme ist nun in der Studie in Krakau und Leipzig überprüft worden. In ihr sind 24 von Geburt an blinde Personen mit sehr empfindlichen bildgebenden Verfahren untersucht worden. Das Ergebnis hat Nikolaus Weißkopf, der Direktor der Abteilung Neurophysik in Leipzig, so zusammengefasst. Ich zitiere ihn. Wie bereits in früheren Studien beobachteten wir, dass der visuelle Kortex bei blinden TeilnehmerInnen dicker erschien. Entscheidend ist, dass wir zeigen konnten, dass der visuelle Kortex von Menschen, die von Geburt an blind sind, weniger myelinisiert war. Dies könnte den scheinbaren dickeren visuellen Kortex erklären. Hinweise darauf, dass der Pruning-Prozess gestört ist, fanden wir hingegen nicht, auch wenn dieser Prozess weiterhin eine Rolle spielen könnte. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine verringerte Myelinisierung ein zentraler Faktor für die bei Blindheit beobachteten strukturellen Unterschiede im Gehirn ist. Zitat Ende. Die Autoren betonen, dass diese Ergebnisse kein Hinweis auf ein beeinträchtigtes Gehirn sind. Bei blinden Menschen ist der visuelle Kortex an Funktionen wie der Sprachverarbeitung, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Kontrolle beteiligt. Interessanterweise sind auch die Gehirnregionen, die diese Funktionen bei sehenden Menschen unterstützen, tendenziell weniger myelinisiert. Marcin Schwedt von der Jagiellonen-Universität in Krakau hält daher fest, Zitat, daher stehen die Unterschiede, die wir bei blinden Menschen beobachteten, völlig im Einklang mit dem, was dieser Kortex bei blinden Menschen tatsächlich leistet. Der visuelle Kortex bei blinden Menschen ist nicht beeinträchtigt, er ist eben nur anders organisiert. Zitat Ende.
Ja, es ist noch nicht um 11 und auch noch nicht 20 Uhr. Oder auch sind nicht 2 Stunden unterdessen vorbei. Ich möchte mich trotzdem von euch verabschieden. Das war heute eine abgespeckte Version an diesem Mittwoch, dem 15. Juli. Aber für die 2. Stunde ist uns auch noch was ins Haus geflattert. Und zwar eine Sendungsübernahme aus Saalfeld vom dortigen Lokalradio. Die sind wie jedes Jahr auch in diesem Jahr beim Rudolstadt-Festival gewesen, haben am 4. Juli von dort live gesendet. Der Länderschwerpunkt war diesmal Österreich. Und dazu hat eine Redakteurin eine Sondersendung im Nachgang nochmal produziert. Also in der nächsten Stunde österreichische Musik, Kultur, Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern vom Rudolstadt-Festival. In der Schublade unterdessen begrüßt euch morgen Reino wieder hier am Telefon, wollte ich sagen. Das ist ja auch interessant. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht wird er auch telefonieren. Auf jeden Fall steht er hier am Mikrofon im Studio für euch. Apropos Österreich, mir fällt gerade noch auf, dass heute im Programm Österreich relativ gut vertreten ist, denn in der Freistunde am Mittwoch 17 Uhr geht es wieder um das Austausch-Vernetzungsprojekt der Jugendgruppen von Radio Frei und Radio Helsinki in Graz. Und diesmal aber nicht über ferne Leitungen, sondern direkt in echt, denn sie sind hier. Wir haben Besuch aus Graz. Junge Leute machen mit jungen Leuten von hier Sachen. Zum Beispiel Radio. Schaltet Gerd ein, 17 Uhr. Ich könnte jetzt noch 1 Minute 40 was erzählen, mir fällt aber nichts ein. Von daher verabschiede ich mich von euch, wünsche euch eine gute Zeit und sage Tschüss, auf bald.